Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Orthodoxie in der Republik Moldau ist gespalten, so wie das in vielen anderen orthodox geprägten Gesellschaften Ost- und Südosteuropas auch der Fall ist. Und ähnlich wie andernorts untersteht ein Teil der orthodoxen Gläubigen im Land der Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats. Und da klingt schon an, wie sehr der russische Angriff auf die Ukraine auch die Kirchen im Land berührt. Aber eben nicht nur die orthodoxen Kirchen, etwa die katholische Kirche im Land, in der regelmäßig auch auf Russisch gebetet wird und in der es unter den Gläubigen Streit gibt. Über die Haltung zum Ukraine-Krieg. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir blicken außerdem angesichts der jüngsten Rekordaustrittszahlen der evangelischen Kirche in Deutschland auf die Ausnahme von der Regel, auf die Landeskirche Schaumburg-Lippe, die einzige verbliebene evangelische Mehrheitskirche in Deutschland. Und wir fragen nach den Gründen für deren Erfolg. Erst seit Beginn der 2000er Jahre gibt es das Bistum Chișinău, eine Diözese der römisch-katholischen Kirche in der Republik Moldau und auch in der sogenannten Republik Transnistrien an der Grenze zur Ukraine. Ein Land, das von keinem souveränen Staat der Welt anerkannt wird, außer von Russland. Eine aktuelle Recherche mehrerer europäischer Medien weist ja zudem darauf hin, dass Russland offenbar gezielt Einfluss nehmen will auf Gesellschaft und Politik in Moldau. Für das Bistum Chișinău ist diese Lage in Moldau und Transnistrien eine sowieso schon besondere Situation. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine muss man aber von einem Dilemma reden. Denn nicht wenige der Gläubigen, vor allem in Transnistrien, verteidigen den russischen Angriff. Ihre Glaubensschwestern und Brüder, vor allem im Rest des Landes dagegen, verurteilen ihn. Wie geht die katholische Kirche in der Republik Moldau damit um? Markus Nowak war für uns dort.
Gottesdienst in der St. Martha-Kirche in Slobodja Raschkow in Transnistrien, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine. Die Kirche ist bis auf die letzte Bank gut gefüllt. Martin Janusz, Priester und Ordensmann, predigt über das Tagesevangelium. Das, was nur wenige Kilometer östlich passiert, spricht er nicht an.
Jeden Tag haben wir drei Gebetsanliegen. Für das Ende des Krieges in der Ukraine, für Frieden auf der Welt und für den Frieden Gottes in unseren Herzen. Ein universelles Gebet also. Denn als ich anfangs immer mal wieder den Krieg angesprochen habe, hat es zu einem Murren in der Gemeinde geführt. Zudem hat mich jemand aus der Gemeinde beim Geheimdienst denunziert. Ich wurde vorgeladen. Es war kein richtiges Verhör, aber sie haben mich gewarnt. Wenn ich so weitermache, dann muss ich mit Konsequenzen rechnen.
Es war nicht das erste Mal, dass Marcin Janusz vom Geheimdienst vorgeladen wurde. Der 50-Jährige stammt aus Polen, gehört dem Orden der Herz-Jesu-Priester an und ist Gemeindepfarrer in dem Dorf Slobodja Raschkow mit seinen 500 Einwohnern. Vor über 20 Jahren ist Pater Martin als Missionspriester nach Transnistrien gegangen. Das Land entstand Anfang der 90er Jahre beim Zerfall der Sowjetunion durch Abspaltung von der Republik Moldau. Völkerrechtlich ist die Region aber bis heute ein Teil Moldawiens. Der sogenannten Republik Transnistrien fehlt die internationale Anerkennung. Dennoch gibt es eine eigene Regierung, die am Tropf Russlands hängt, eine eigene Währung, den transnistrischen Rubel, und auf der Fahne wehen die sowjetischen Hammer und Sichel. Kirchlich aber gehört Transnistrien nach wie vor zum moldauischen Bistum Chișinău. Bischof ist Anton Koscher.
Am Anfang war ein bisschen schwer, aber wir haben uns gewöhnt und jetzt finden wir in die Normalität mit zwei verschiedenen Gesetzen. Aber als Kirche, wir sind eins. Was ich im Chișinău mache, da kann ich auch gerne auch in Râmnița oder in Tiraspol machen. Das heißt, wir bauen Kirchen, wir organisieren verschiedene soziale Projekte und so weiter. Deshalb die Behörden von verschiedenen Orten, die sind freundlich zu uns. Ich habe kein Problem mit jemandem.
Chișinău wurde 1993 zur apostolischen Administratur und 2001 zum Bistum erklärt. Die Katholiken sind in der ehemaligen Sowjetrepublik dennoch in der Minderheit. Je nach Zählweise sind von den 2,6 Millionen Moldauern knapp 20.000 katholisch, also weniger als 1% der Bevölkerung. Der Hauptsitz ist die Kathedrale der göttlichen Vorsehung in der moldauischen Hauptstadt Chișinău. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sei eine große Herausforderung für das Nachbarland Moldau, sagt Bischof Koscher.
Leider, diese Situation hat uns ein bisschen verteilt und gibt es Streiten in verschiedenen Gemeinden zwischen die zur Seite von Russen sind und die andere zur Seite zur Ukraine sind. Im Transnistrien meistens sind näher zum Russland und hier bei uns sind meistens zum Ukraine. Am Anfang war das ganz sichtbar, weil die Leute, die haben alles nicht verstanden, was passiert. Deshalb in der letzten Zeit, ich schreibe immer an Priester, und um zu erinnern, wir sind nicht für Ukraine, wir sind nicht für Russland, wir sind gegen den Krieg.
Amtssprache in der Republik Moldau ist Rumänisch. Doch weil viele Katholiken in der Sowjetzeit zugezogen sind und einige Ortschaften bis ins 18. Jahrhundert zum katholischen Königreich Polen-Litauen gehörten, wird hier und da Polnisch, vor allem aber Russisch gebetet. Das finden nicht alle Katholiken in der Republik Moldau gut. Elena Eider leitet in Chișinău die katholische Hilfsorganisation Fides und sagt:
Ich glaube, unsere Kirche macht einen Fehler, die Liturgie auf Russisch anzubieten. Und das fast jeden Tag. An manchen Tagen auch auf Rumänisch. Ich selbst bin rumänisch sprechende Moldauerin und ich bin der Meinung, dass wir so unseren Katholiken nicht helfen, sich zu integrieren. Die meisten sehen sich als Polen, aber sie gehen zum russischen Gottesdienst. Unsere polnische Minderheit hier ist einfach pro-russisch.
Fides, die von Eider geleitete kleine katholische NGO, hilft Menschen aus sozial schwachen Milieus, bietet eine Kita und Gästezimmer an. In diesen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehrere Dutzend Flüchtlinge untergebracht. In der Küche des Hauses bekommen sie zu essen. Nach Angaben des UNHCR haben fast 800.000 Ukrainer das Land auf der Flucht zumindest durchquert. Rund 110.000 hat Moldawien aufgenommen. Proportional kommt somit ein Flüchtling auf 25 Moldauer. Schnell seien internationale Organisationen aktiv geworden, die sich seit Kriegsende für ukrainische Flüchtlinge einsetzen, sagt Elena Eider. So sei auch viel Geld ins Land geflossen.
We are very poor as a country in total.
Unser Land ist sehr arm und die Lebensbedingungen sind nicht besonders gut. Trotzdem gab es zu Kriegsbeginn eine große Solidarität. Die Menschen sind zur Grenze gegangen, haben eigenes Geld in die Hand genommen, haben Flüchtlinge aufgenommen. Aber inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Vor allem, weil wir selbst so viele Bedürftige haben und die finden, dass Flüchtlinge zu viel bekommen. Frustration hat sich eingeschlichen. In der Moldau bekommen die Flüchtlinge über das UNHCR-Cash-Programm 2200 Lei, also 110 Euro. Das ist mehr als unsere Sozialhilfe.
Neuerdings aber, so sagt Elena Eider, die Leiterin der katholischen NGO, gebe es neue Richtlinien. Demnach könne das Geld aus den internationalen Flüchtlingsprogrammen zu 30% auch für die moldauischen Bedürftigen verwendet werden, 70% für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Das könne die Wogen glätten. Und doch führt der Angriffskrieg des großen Russlands auf die Ukraine zu sozialen Verwerfungen im kleinen Moldawien und erst recht im noch kleineren Transnistrien, wo Pater Martin weiter für den Frieden in der Ukraine betet.
Der Ukraine-Krieg und das Dilemma der katholischen Kirche in Moldau, dazu hat Markus Nowak für uns Stimmen eingesammelt. Vor wenigen Tagen erst hat die evangelische Kirche in Deutschland ihre neueste Statistik veröffentlicht zu den Mitgliederzahlen und beinahe schon traditionell ist das Ergebnis aus Sicht der EKD erschütternd. Ein neuer Rekord, ein Austritten und ein Ende dieser Tradition ist vorläufig nicht in Sicht. Und doch gibt es eine Landeskirche innerhalb der EKD, in der es natürlich auch Austritte gibt, deren Mitgliederzahl aber, wenn man mal auf die Gesamtlage schaut, doch ziemlich stabil bleibt. Und mehr noch, die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe ist die letzte Landeskirche, der eine Mehrheit der dort lebenden Bevölkerung angehört. Warum ausgerechnet dort? Das hat sich mein Kollege Christian Röther gefragt und ist hingefahren.
Die Rogate-Kirche in Wendhagen-Ehlen steht am nördlichsten Ausläufer des Weserberglandes, dem Bückeberg. Von hier aus schaut man hinab in die niedersächsische Tiefebene. Dirk Bangert ist hier seit einem guten halben Jahr der Gemeindepastor. Er ist Anfang 40 und hat zuvor ganz woanders gelebt und gearbeitet, in Wuppertal.
Ich merke zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Dialekt spreche. Ich habe das, was ich sage, immer für Hochdeutsch gehalten, aber dadurch, dass Schaumburg-Lippe so kurz vor Hannover ist, bin ich jetzt auf einmal etwas, was ich vorher nie war, nämlich ein lustiger Rheinländer. Da muss ich mich immer noch dran gewöhnen, aber tue das mit Lachen.
Auch in Wuppertal war Dirk Bangert schon Pfarrer. 10 Jahre lang, bis er dem Landesbischof von Schaumburg-Lippe begegnet ist und dieser ihn von seiner Kirche überzeugt hat.
Man kann Pastoren nicht abwerben mit Geld, weil das geht nicht. Die sind ja überall gleich besoldet, aber man kann sie durchaus abwerben mit Zuständigkeiten, mit Attraktivität, ich sag mal in der Jobbeschreibung, und das war hier der Fall.
Pfarrer werden vielerorts gesucht und so wechselte Dirk Bangert aus der zweitgrößten evangelischen Landeskirche in Deutschland, der evangelischen Kirche im Rheinland, in die zweitkleinste Landeskirche, was die Mitgliederzahl angeht. Weniger als 50.000 Menschen gehören der Landeskirche Schaumburg-Lippe an. In anderen Landeskirchen gibt es einzelne Kirchenkreise, die sind deutlich größer. Dirk Bangert beschreibt seine neue Landeskirche so:
Sehr ländlich, sehr nah an den Menschen, kurze Wege, kurze, aber straffe Hierarchie. Man weiß, woran man ist, und die Gemeinden haben viel Freiheit und die Pastoren auch.
Und noch etwas habe er festgestellt in seiner neuen Gemeinde. Die evangelische Kirche habe hier einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert, als er es aus Wuppertal kenne.
Die Kirche im Dorf hat hier eine Bedeutung. Ich werde als Pastor völlig selbstverständlich von allen Vereinen zur Jahreshauptversammlung eingeladen oder auch das Vereinsvorsitzende oder der Ortsrat gezielt danach fragen, wie könnte Kirche sich mit einbringen. Wir sind sozusagen, etwas neudeutsch gesagt, hier ein ganz normaler Player in der Gesellschaft.
Dirk Bangert führt das auch darauf zurück, dass in Schaumburg-Lippe ungewöhnlich viele Menschen Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche sind.
Das merkt man dann eben schon, dass eben ein überwiegender Teil der Bevölkerung der Kirche verbunden ist oder ihr angehört. Und hier in meiner Gemeinde ist es zum Beispiel so, dass die Kirche erst in den 1950er Jahren gebaut wurde. Und da hat das, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das halbe Dorf dran mitgebaut. Und das stärkt natürlich auch die Verbundenheit zu der Kirchengemeinde.
50,9% der Bevölkerung gehören der Landeskirche Schaumburg-Lippe an, also ziemlich genau die Hälfte der Menschen, die auf dem Gebiet dieser Kirche leben. So besagt es die jüngste von der EKD veröffentlichte Statistik. Sie bezieht sich auf das Jahresende 2021. Damit ist Schaumburg-Lippe die letzte verbliebene evangelische Mehrheitskirche in Deutschland. Andernorts bringt man es bestenfalls noch auf rund 40%, der bundesweite Durchschnitt liegt bei knapp 23%. Seine Mitgliederzahlen hänge Schaumburg-Lippe allerdings nicht an die große Glocke.
Also Bescheidenheit ist uns Schaumburgern ins Blut gegeben und ist auch klug.
Karl-Hinrich Manske ist seit 14 Jahren Landesbischof von Schaumburg-Lippe. Seinen Amtssitz hat er in der Kleinstadt Bückeburg. Gebürtig ist er allerdings gar kein Schaumburger, sondern er kommt aus Stade bei Hamburg. Die Gründe für die vergleichsweise hohe Mitgliederzahl seiner Kirche sucht er nicht nur bei der Kirche selbst.
Die Schaumburger identifizieren sich mit der Region sehr stark. Das habe ich eigentlich so in meiner Berufszeit in Niedersachsen in Ostfriesland ähnlich erlebt. Der Ostfriese, die Ostfriesin sagt auch, bevor sie sagt, sie sei Niedersächsin, also dreimal sagt sie, sie sei Ostfriesin. Und in Schaumburg ist es ganz ähnlich, also eine hohe Verbundenheit mit der Region, und dazu gehört auch die Kirche.
Sie ist flächenmäßig die kleinste evangelische Landeskirche in Deutschland. Ihre Existenz verdankt sie dem Haus Schaumburg-Lippe, Hochadel, der hier im 16. Jahrhundert die Reformation einführte. Finanziell stehe die Kirche recht gut da, sagt der Landesbischof.
Wir sind nach wie vor im EKD-Kontext eine Einzahlerkirche. Also wir geben rund 500.000 Euro im Jahr für die anderen Kirchen, die nicht so ein Kirchensteueraufkommen haben wie wir.
Daneben leistet sich Schaumburg-Lippe auch vergleichsweise viele Pastorinnen und Pastoren. Auf eine Pfarrstelle kommen hier 1.900 Gemeindemitglieder. In manchen anderen evangelischen Kirchen ist dieser Wert mehr als doppelt so hoch. Gründe dafür sind etwa Pfarrermangel und Sparmaßnahmen. Schaumburg-Lippe kann die Kirchenmitglieder also enger betreuen, als es andernorts möglich ist. Womöglich auch ein Grund dafür, dass hier noch viele Menschen in der Kirche sind. Zugleich hat Schaumburg-Lippe auch den Ruf, eine besonders konservative Kirche zu sein. Landesbischof Manske widerspricht.
Das ist mehr so von außen die Charakterisierung. Schaumburg-Lippe ist konservativ und die sind da alle so zugeknöpft. Die Schaumburger und Schaumburgerinnen sind den Veränderungen, die wir uns auch abverlangt haben, sehr aufgeschlossen gegenüber. Man kann das Konservative hier finden. Wir wertschätzen auch den lutherischen Gottesdienst, das Psalmsingen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele neue Formate und Formen des kirchlichen Lebens entwickelt.
Dennoch lässt sich mit Daten belegen, dass Schaumburg-Lippe einige Neuerungen erst deutlich später umgesetzt hat als andere Kirchen. So war sie die letzte evangelische Landeskirche in Deutschland, die die Frauenordination ermöglichte. Erst seit Anfang der 90er Jahre dürfen Frauen in Schaumburg-Lippe als Pastorinnen arbeiten. Andere Landeskirchen waren bis zu 30 Jahre früher dran. Und auch bei der öffentlichen Segnung homosexueller Paare war Schaumburg-Lippe die letzte Landeskirche, die dies erlaubte.
Also ich kenne diese Ansicht, dass die hier ganz konservativ ist und das hat ja auch alles eine Geschichte,
sagt Dirk Bangert, der erst seit einem halben Jahr in Schaumburg-Lippe Pastor ist.
Ich merke ganz viel Offenheit für neue Wege, aber zugleich auch ein Festhalten an dem, was uns vom christlichen Glauben her überliefert ist. Und das finde ich auch wichtig. Also wenn das konservativ ist, das zu bewahren, was wir zu bewahren schuldig sind, dann ist das gut so. Wenn konservativ heißt, das wäre hier alles merkwürdig und viereckig und man darf nichts ausprobieren, dann ist das falsch. Diesen Konservatismus habe ich in Schaumburg-Lippe noch nirgendwo erlebt.
Wenn andere Kirchen bei Dirk Bangert nachfragen würden, ihr habt noch so viele Mitglieder, wie macht ihr das? Was würde er seinen Kolleginnen und Kollegen raten?
Mein erster Tipp, wenn ich das so überhaupt als Tipp sagen darf, das wäre vielleicht, man muss auch nicht jeden Trend immer mitmachen. Ich glaube, die Kirche ist gut bedient, wenn sie den guten Teil von Beständigkeit hat und zeigt und nicht immer versucht, sich an die Speerspitze von irgendeiner neuen zeitgeistigen Bewegung zu setzen, weil das führt letztlich in die Orientierungslosigkeit. Also die Menschen erwarten ein Stück weit auch, dass die Kirche das bleibt, was sie schon immer war, nämlich die Predigerin von Gottes Wort.
Heiliger Geist statt Zeitgeist, das wäre demnach ein Erfolgsfaktor der Landeskirche Schaumburg-Lippe. Mindestens genauso entscheidend ist aber wohl, dass das Kirchengebiet überschaubar ist, historisch gewachsen und traditionell lutherisch. Und dass es dort keine größeren Städte gibt, denn auf dem Land vollzieht sich der gesellschaftliche Wandel eben meistens ein bisschen langsamer.
Eindrücke aus Schaumburg-Lippe. Die evangelische Landeskirche ist die letzte verbliebene Mehrheitskirche innerhalb der EKD. Christian Röther war für uns dort. In einem der berühmtesten Science-Fiction-Romane der Welt ist eine außerirdische Zivilisation auf der Suche nach der Antwort auf die ultimative Frage, nämlich nach dem Sinn des Lebens. Und um endlich diese Antwort zu bekommen, konstruieren sie einen gewaltigen Computer, eine künstliche Intelligenz, die ihnen das ausrechnen soll. Die Rede ist von Douglas Adams und seinem Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Und vielleicht wissen ja auch diejenigen, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, dass die Antwort auf diese ultimative Frage ganz einfach 42 lautet. Religion und KI sind aber nicht mehr nur der Science-Fiction vorbehalten. Schon heute gibt es Beispiele, wo Roboter in der religiösen Praxis eine Rolle spielen. Noch sind das sehr seltene Ausnahmen, aber doch relevant genug, dass sich die religionswissenschaftliche und theologische Forschung damit beschäftigen sollte, finden Wissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum, an der dortigen katholisch-theologischen Fakultät. Und Forschung, das darf man hier tatsächlich ganz praktisch verstehen, denn in Bochum kann man ganz praktisch einen Betroboter ausprobieren. Erlin Hinrichsen hat das getan.
Lass uns beten. Celeste in Action.
Allmächtiger Herr, der uns auf rechten Wegen leitet, um seines Namens willen.
Große Flügel, Heiligenschein und eine vermeintlich brennende Kerze.
Verachte uns nicht für unsere Übel.
Ein knienender Engel im Marmorlook auf dem Podest einer ziemlich kurzen Säule. Griechisch-römischer Stil.
Wir danken dir für deinen Schutz.
Der Betroboter steht im Meditationsraum der katholischen Studentengemeinde der Uni Bochum auf einem Altartisch in einer Nische, auf einem weißen Tuch.
Bitte stelle uns immer wieder gesund und heile unsere Wunden.
Celeste ist gerade im Gebet. Genau dafür ist sie oder er gemacht.
Amen.
Amen.
In einem Büro nebenan konfiguriert Gabriele Trovato ständig neue Begriffe, mit der seine theomorphe Maschine, wie er sie nennt, arbeiten kann. Trovato ist Computerwissenschaftler, Ingenieur und Roboterexperte aus Italien und forscht am Shibaura-Institut für Technologie in Tokio. Er ist Celestes Schöpfer. Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiheit, Frieden, Wut und auch Pandemie sind einige der Stichworte, zu denen seine künstliche Intelligenz Bibelzitate und Worte von Päpsten und Heiligen auswählt, vor allem für alte Menschen. In 10 Jahren sei Celeste an vielen Orten zu finden und funktioniere perfekt. In Krankenhäusern, Altenheimen und zu Hause.
Sag mir etwas über Zorn.
Ich fürchte, ich kann nicht verstehen, was.
Italien, Peru, Japan und Siegen in Deutschland. Trovato lässt den Betroboter weltweit ausprobieren und verbessert ihn fortlaufend.
Sag etwas über Glaube.
Theologisch unverdächtig, die KI, die künstliche Intelligenz, findet Lukas Brandt von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bochum.
Celeste geht nicht hin und interpretiert irgendwie die Bibel oder so. Ja.
Celeste wähle einfach nur Texte aus, auf Zufallsbasis. Er sei ein auf Mathematik basierendes Computerprogramm, ein Nischenprodukt.
Ich stand beim ersten Mal da vorne und dachte, was fragst du denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, bete mit mir und ja, wozu denn? Aber wenn man sich das einmal klar macht und sich das einmal vergegenwärtigt, dann ist es genau wie mit einem Rosenkranz auch. Ne? Also wenn ich das Ding in der Hand halte, weiß ich auch nicht, was ich damit tun soll. Aber je länger ich mich damit auseinandersetze und mir klar mache, wie das eben auch funktioniert, desto mehr kann ich da auch abrufen. Und das ist wirklich spannend, das auch zu sehen, was dann da an Feedback von Celeste am Ende kommt.
Hallo Celeste, jetzt arbeitest du mit mir? Betest du mit mir? Eigenversuch. Ich wünsche mir besseres Wetter.
Lass mich nachdenken.
Worte von Johannes Paul II. Als Antwort. Für einen guten Christen sei keine Situation je hoffnungslos.
Das ist es, was uns auszeichnet.
Das ist ja schon ein bisschen schräg.
Eine Frau kommt hinzu.
Darf man da ein Foto von machen?
Celeste ist derzeit öffentlich zugänglich.
Ich finde das sehr schräg und mich würde das nie zum Beten animieren. Ich würde auch nie fragen, weil das kein Gegenüber für mich ist zum Beten. Das ist eine Maschine und weder ein spirituelles Gegenüber noch Gott oder ein Vertreter Gottes.
Eine Diskussion entflammt. Am Ende möchte die Frau dann doch die KI mal ausprobieren und sogar ein Video machen für einen Bekannten.
Ich heiße Mechthild.
Schön, dich kennenzulernen. Ich habe eine Nachricht für dich.
Recht überzeugen kann er sie nicht. Die Frau bleibt bei ihrer Meinung. Etwas schräg das Ganze.
Der Herr segne uns und bewahre uns vor allem Bösen. Amen.
Wie fühlt sich das an, mit einer künstlichen Intelligenz zu beten? Das hat unsere Autorin Elin Hinrichsen für uns ausprobiert. Den Betroboter in Bochum, den kann man übrigens noch bis heute Nachmittag 16 Uhr selbst ausprobieren. Und am Wochenende gibt es dann dazu auch eine international besetzte Tagung in Bochum. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier gibt's jetzt nach den Nachrichten die Sendung Agenda und das Thema dort. Schaffen wir es noch einmal, wenn Freiwillige bei der Geflüchtetenhilfe fehlen? Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.